Deutschlandfunk Interview.
Wenn man die Epoche vertonen sollte, dann darf der Charleston nicht fehlen. Die Orchester der Lichtspielhäuser, aber auch die knallenden Stiefel der Braunhemden mit den Hakenkreuzen. Max Reinhardts Theater gehört dazu, das Radio, das noch kein Volksempfänger war, die ersten Gehversuche der Demokratie in Deutschland, eine mühsame wirtschaftliche Stabilisierung, internationale Verträge wie die von Locarno oder Rapallo, Massenarbeitslosigkeit und unvorstellbare Lebensbedingungen, politische Morde, denen Walter Rathenau und Matthias Erzberger zum Opfer fielen, Inflation, die Bilder von Otto Dix und Max Beckmann, die Zigarettenspitze, Max Schmelings K.O.-Schläge, Bubikopf-Frisuren der Mädels, die bei den Eltern ähnliche Abwehrhaltungen auslösten wie die langen Haare der Jungs ab 1968 und. Über die 20er Jahre habe ich vor dieser Sendung mit Professor Dirk Schumann gesprochen. Er lehrt neuere und neueste Geschichte an der Georg-August-Universität in Göttingen. Erste Frage, was zeichnete die 20er Jahre aus?
Ja, da muss man erst einmal fragen, was man überhaupt unter den 20er Jahren verstehen will. Oft wird ja der Begriff der goldenen 20er gebraucht und der meint eigentlich nicht das gesamte Jahrzehnt, sondern nur die Jahre relativer Stabilität zwischen 1924 und 1929. Das scheint mir aber doch eine etwas künstliche Trennung zu sein zwischen den unruhigen Anfangsjahren der Republik und den Jahren der Wirtschaftskrise nach 1929. Denn man muss ja sehen, dass von der Gründung der Weimarer Republik, von der neuen Verfassung, die im Jahr 1919 verabschiedet wird, doch eine ganze Reihe von politischen und kulturellen Impulsen ausgehen, die dann in der einen oder anderen Weise in den Folgejahren wirken. Insofern meine ich, sollte man schon eine weitere zeitliche Definition wählen und die gesamten Weimarer Jahre mit einbeziehen. Und wenn man das tut, dann glaube ich, ist eine gute Charakterisierung zu sagen, dass diese Zeitphase eine Art Labor der Moderne darstellt. Ein Experimentierfeld, in dem wir demokratische Gehversuche und kulturelle Kreativität in demokratischem Geist auf der einen Seite finden, auf der anderen Seite aber eben auch Gegenbewegungen politischer wie kultureller Art. Und man kann sicher auch sagen, dass mindestens bis zur Weltwirtschaftskrise es unentschieden ist, wie das am Ende ausgehen wird, dass man also nicht von einem unausweichlichen Scheitern sprechen kann. Insgesamt haben wir es also mit einer Zeit und einer Gesellschaft zu tun, die sich nicht behaglich in einer bestimmten Gegenwart einzurichten versucht, sondern herausfinden will, wie sie mit den großen Umwälzungen der Moderne umzugehen hat und das vor dem Hintergrund eines verlorenen Krieges.
Was meinen Sie mit den Gegenbewegungen?
Konservative, reaktionäre Bewegungen, Politiker, auch Kulturschaffende, die die Republik ablehnen und in der einen oder anderen Weise versuchen, die Republik zu unterminieren und etwas anderes an ihre Stelle zu setzen.
Gibt es typische Orte der sogenannten 20er Jahre oder der goldenen 20er Jahre?
Ganz sicher kann man sagen, dass Berlin der Ort ist, an dem sich die moderne Medien- und Unterhaltungswelt, für die ja dieser Begriff der goldenen 20er vor allem steht, wo sich das am vielfältigsten ausprägt. Man findet moderne Elemente, aber auch zweifellos in anderen Städten. Denken wir an Köln und das große Stadion oder denken wir an Frankfurt und den modernen Wohnungsbau dort. Aber typischer insgesamt wird man wohl ansehen müssen Mischverhältnisse, wie man sie beim Wohnungsbau etwa in Hannover findet, wo dann die Küche eher traditionell eine Wohnküche bleibt und auch die Möbel nicht in dem uns jetzt einigermaßen vertrauten Bauhausstil hergestellt werden, sondern in einem gemäßigt modernen. Also das wäre eine Beschreibung von einer Typik der Moderne. Man kann aber noch auf eine ganz andere Form des Typischen hinweisen. Und da wäre dann eine kleine Stadt wie Celle zu nennen. Typisch ist die im Hinblick auf neue Formen von Geselligkeit im protestantischen Deutschland, die einen rechtsnationalen Charakter haben. Das hat ein Kollege als militante Geselligkeit bezeichnet. Da sammeln sich dann Verbände und Vereine, auch die Feuerwehr in militärähnlichen Ritualen, treffen sich zu Kriegergedenkfeiern und organisieren Sportwettkämpfe als Ersatz für die nicht mehr bestehende Wehrpflicht. Das ist dann ein Prozess, der zur Etablierung eines rechtsnationalen Lagers führt mit tendenziell antirepublikanischer Tendenz.
Wie blicken die ländlichen Gebiete auf die städtische Kultur?
Die blicken mit Distanz auf diese städtische Kultur, denn diese moderne Unterhaltungs- und Medienkultur war vor allem ein städtisches Phänomen. Wenn es etwa ein Radio auf dem Land gab, dann war das im Besitz der lokalen Führungsschichten, also der Pfarrer, der Lehrer, der Großbauern. Die waren eher konservativ eingestellt und das Programm, was ihnen dann angeboten wurde, war auch eher konservativ und vermittelte nicht die städtische Avantgarde-Kultur. Dann gab es die Heimatbewegung, die von solchen Führungsschichten getragen wurde. Die propagierte konservative Werte, Brauchtum, ländliche Architektur, Mundart. Also insgesamt muss man sagen, dass die Distanz zur Stadt eher wächst.
Inwiefern spiegelte die Kultur der 20er Jahre die gesellschaftliche Wirklichkeit der Zeit?
Wenn man Kultur nicht zu eng definiert, nicht zu eng als dezidiert moderne, etwa auch mit einem modernen Frauenbild verbundene Kultur, sondern eben auch konservative Ausprägungen von Kultur auf dem Land bei konservativen Schriftstellern etwa einbezieht, dann wird man schon sagen können, dass diese so weit definierte Kultur insgesamt schon die gesellschaftliche Wirklichkeit spiegelt. Man denke etwa bei den Konservativen an einen Roman wie Volk ohne Raum von Hans Grimm, bestimmte kriegsverherrlichende Romane oder auch die Friedericus Rex-Filme. Das wäre eben auch ein Teil der Kultur und eben eine ganz andere Kultur als die moderne, aber eben auch repräsentativ für bestimmte Teile der Gesellschaft.
Also die 20er sind nicht nur Charleston und Champagner.
Das wäre eine sehr enge Sicht der Dinge in der Tat.
Besteht ein Zusammenhang zwischen Weimarer Demokratie und Berliner Kultur?
Man wird sicher sagen können, dass sich die Hoch- und Unterhaltungskultur in Berlin weniger vielfältig ausgebildet hätte, wenn es keine Demokratie gegeben hätte. Was ich aber dann noch hinzufügen möchte, ist, dass man auch an die politische Kultur denken sollte, wenn man von Kultur spricht. Politische Kultur im Sinne von Repräsentationsveranstaltungen, Gedenkfeiern. Und da wird man in Berlin einiges finden, einige Versuche, eine republikanische Repräsentationskultur zu etablieren, anfangend mit Verfassungsfeiern 1921, 1922, eine große Feier dann 1929, wo das Reichsbanner, also diese republikanische Wehrorganisation, auftritt mit einem großen Aufmarsch. Da zeigt sich dann, dass das keine Republik ohne Republikaner war. Also da passiert einiges. Es hätte sicher noch mehr passieren können, aber das wirkt ganz sicher als eine demokratische Inspiration.
Apropos Republik ohne Republikaner, gehört das Ende, gehört der Nationalsozialismus zu den 20er Jahren?
Zweifellos ist es so, dass die Weltwirtschaftskrise eine ganz entscheidende Zäsur bildet, denn ohne die Weltwirtschaftskrise mit ihren in der Tat katastrophalen Folgen, hohe Arbeitslosigkeit insbesondere, ohne das wäre die NSDAP nicht zur Massenpartei geworden und hätte dann auch nicht die Macht 1933 übertragen bekommen. Denn bei der Reichstagswahl 1928 war die NSDAP eine kleine Partei mit weniger als 3% der Stimmen. Insofern gibt es hier doch einen klaren Unterschied, aber man muss sagen, dass die NSDAP mit ihrer SA die schon etwas angedeutete Tendenz zur Militarisierung der öffentlichen Kultur, des öffentlichen Raumes, wie sie seit Mitte der 20er Jahre insbesondere vom Stahlhelm Bund der Frontsoldaten vorangetrieben wird, dass die NSDAP mit ihrer SA das aufnimmt und weiter steigert, dass sie damit auch dann sich beziehen kann und Stimmen ziehen kann aus diesem sich formierenden rechtsnationalen Lager. Also insofern gehört dann der Nationalsozialismus schon auch zu den 20er Jahren.
Wie verklärten sich diese 20er Jahre zu einer goldenen Dekade?
Das ist nicht ganz einfach zu sagen. Es geschieht erst lange nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. In den etwa ersten 10 Jahren nach 1945 wird die Weimarer Republik jedenfalls in Deutschland als absolutes Schreck und Gegenbild gesehen. So etwas will man auf keinen Fall nochmal haben und versucht ja dann im Grundgesetz bestimmte Dinge einzubauen, um eine Wiederholung zu verhindern. Dann entspannt sich gegen Ende der 50er Jahre diese sehr einseitige Sichtweise etwas. Und gerade dann werden die kulturellen Errungenschaften deutlicher wahrgenommen. Und dann kommt auch dieser Begriff auf. Aber das wird dann weiterhin entgegengesetzt gegen die vermeintlich nur katastrophische politische Geschichte. Später tragen dann auch Emigranten in den USA dazu bei, dass in der Geschichtswissenschaft diese kulturellen Verläufe, Errungenschaften, Entwicklungen deutlicher wahrgenommen werden.
Die Emigranten.
Also Emigranten, deutsche Historiker, die von den Nazis ins Exil getrieben worden sind, und Peter Gay oder Walter Laqueur, die dann Bücher über die Weimarer Kultur schreiben, was insofern nicht verwunderlich ist, als es ja viele Emigranten, Kulturschaffende, nehmen wir das, die Bauhausakteure etwa gegeben hat, die in die USA gegangen sind oder die in Hollywood gewesen sind, jedenfalls vieles zur Kultur der USA beigetragen haben und insofern eine Präsenz Weimars, eine positive Präsenz Weimars gezeigt haben. Und das wird von den gerade genannten Historikern aufgegriffen.
Herr Professor Schumann, inwiefern lässt sich Deutschland 1920 mit Deutschland 2020 vergleichen?
Wenn man vergleichen im Sinne von Vergleichbarkeit, Ähnlichkeit meint, dann muss ich sagen, lässt es sich kaum vergleichen. Die Weimarer Republik ist ganz wesentlich eine Nachkriegsgesellschaft, die sich mit der Deutung, mit den Folgen, mit der Interpretation, der Sinngebung auseinandersetzt über die ganzen Jahre ihrer Existenz hinweg. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied und das zeigt sich dann schon 1920 etwa darin, dass kurz nachdem der Versailler Vertrag in Kraft getreten ist und die Armee deutlich reduziert werden muss, es den Putsch gibt, den Kapp-Putsch gibt, also den Versuch von Armeeverbänden, die jetzt aufgelöst werden, und bestimmten rechtsnationalen Kreisen, die republikanische Regierung zu stürzen. Das wird abgewendet durch die Verweigerung der Beamten in Berlin, durch einen Generalstreik. Also hier zeigt sich, dass es auch Gegenwehrmöglichkeiten gibt, aber es zeigt eben die deutliche politische Instabilität, die noch besteht nach dem Krieg und die Bedeutung, die der Krieg hat. Man kann es auch in anderer Weise sehen, Invaliden auf den Straßen oder auch die Diskussion über Kriegerdenkmäler, die jetzt überall entstehen. Also das zeigt, wie stark dieser Krieg noch wirkt und wie anders eben diese Situation 1920 ist im Vergleich zu unserer heute. Man könnte noch auf einen weiteren Punkt hinweisen. In den späten Jahrzehnten des Kaiserreichs hat sich die moderne Lebenswelt mit den großen Städten, der Unterhaltungskultur, den neuen Medien herauszubilden begonnen. Das ist alles noch nicht sehr lange her und diese Weimarer Gesellschaft muss sich auch damit noch sehr intensiv auseinandersetzen. Und das sind Umwälzungen, die noch viel größer sind als die, die wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben.
Trotz politischer Radikalisierung heutzutage.
Ja, ich würde die politische Radikalisierung, die es heute zweifellos gibt, noch nicht und hoffentlich nie gleichsetzen mit der in Weimar. Denn was wir heute bisher noch nicht haben, sind eben diese organisierten Wehrverbände, Gewaltverbände auf den Straßen, die damals unter Berufung auf das Kriegserbe versucht haben, die Straßen zu besetzen und ihre Gegner mit Gewalt zu vertreiben. Das haben wir noch nicht und ich sehe auch nicht, dass wir das bald haben werden. Außerdem habe ich den Eindruck, dass unsere Zivilgesellschaft doch sehr viel fester ausgebildet ist, als sie das in Weimar gewesen ist. Wie gesagt, es war keine Republik ohne Republikaner, aber sie war sicherlich nicht so fest gegründet, wie wir das heute doch noch insgesamt feststellen können.
Professor Schumann, Dankeschön.
Bitteschön, gerne.